Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von Sirgitas.
13 Seiten, heute nicht am anderen Ende des Internets, mir gegenüber ist Bernd Kilt, sondern wir sitzen uns face-to-face gegenüber, aber wir sind nicht alleine heute. Wir sind zu Gast, muss man sagen, nämlich beim lieben Bastian von Sirgitas in Kaiserslautern. Hi Basti.
Hi, herzlich willkommen bei mir in der Werkstatt.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Gerne.
Wir müssen dazu sagen, wir sind sehr fleißig, Bernd und ich. Wir nehmen gerade eine Doppelfolge auf für den Podcast. Das heißt, wenn die Zuhörer das hören, sind wir vielleicht schon längst hier gewesen. Wir müssen mal schauen, wann wir die raushauen.
Genau, und welche wir zuerst raushauen.
Ja. Vielleicht, Basti, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, klar. Ich bin Bastian Kahnbach. Ich bin Inhaber von Sirgitas. Mittlerweile im 12. Jahr gibt es die Firma. Und genau, ich bin hier im Prinzip ein Mann für alle Fälle. Ich mache alles von Reparaturen, Gitarrenbau, Beratung, Social Media, Buchhaltung, was dazu kommt. Ein-Mann-Armee sozusagen.
Aha. Genau. Vielleicht die Werbung gerade am Anfang, wo finden wir dich? Oder wo findet man dich, wenn man...
Man findet mich in Kaiserslautern, beziehungsweise ein kleiner Vorort von Kaiserslautern, Siegelbach, im schönen Pfälzerwald.
Genau, und das ist seal-guitars.de
oder .com für die englische Seite.
Seal-guitars, ja. Mit genau. S, genau. Genau, .de.com. Mhm. Ja. Linken wir auch irgendwo, gell?
Kommen in die Shownotes. Ich weiß nie, wer in die Shownotes schaut, aber immer, wenn ich etwas sage, dass wir es in die Shownotes packen, ich habe es immer in die Shownotes gepackt.
Genau, aber ich habe noch nie irgendwo Shownotes geguckt. Insofern, vielleicht gibt es ja auch ein Video. Also du findest auf jeden Fall auf meinem YouTube-Channel, wenn du Seal eingibst, in der tollen Kanalsuche, die wahrscheinlich noch nie jemand benutzt hat, findest du auch einige Videos schon mit Bastian. Auch Fragen und Antwort zu Fragen,
genau, die du eventuell hast. Ich hatte es gesagt, wir machen eine Doppelfolge. Eine Folge wird sich, und ich hätte gesagt, mit der starten wir jetzt mal. Ist vielleicht alles so rund ums Holz. Ne? Wir wollen ja auch gerade so, das ist ja so meine Brille, mal die Anfängerbrille auf alles. Ja. Ne? Viel verstehen und weil so meine Erfahrung ist, wenn wir mit irgendetwas, wenn irgendetwas in Profi-Content geliefert wird, von wegen, ja, das ist Holz, so und so, und das klingt, hat die und die Eigenschaft, dann denke ich mir mal, wenn der oder diejenige das erzählt, wird es schon irgendwie so sein. Ne? Und ich glaube, da wäre es gar nicht mal so verkehrt, wenn man da mal in Richtung Holz ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich würde mal mit einer ganz banalen Frage anfangen. Mhm. Kann ich aus allen Hölzern Gitarren machen?
Du kannst, aber es klingen nicht alle Hölzer gut. Also beziehungsweise Hölzer müssen ja auch immer bestimmte Eigenschaften haben für die Aufgabe, die sie halt im Instrument übernehmen. Zum Beispiel muss ein Hals halt eine gewisse Steifigkeit haben, dass er überhaupt den Seitenzug standhalten kann. Darf sich nicht verwinden. Der muss möglichst so stabil sein, dass er sich bei verschiedenen Witterungseinflüssen nicht allzu sehr bewegt. Das Griffbrett muss zum Beispiel ein hartes Holz sein, dass sich die Fingernägel beim Spielen nicht so eingraben. Mhm. Der Korpus muss eine bestimmte Resonanzeigenschaft haben, dass das ganze Instrument überhaupt klingt. Also kurz gesagt, ja, es geht zwar, aber in der Praxis haben sich halt ganz viele Hölzer einfach als unbrauchbar erwiesen und deswegen hat sich das so auf ein paar Hölzer beschränkt, die man meistens verwendet.
Und da bohre ich jetzt mal kurz nach. Ja. Ist aber schon pro Stilistik verschieden. Also wenn du jetzt ein Blues-Gitarrist bist, der fast clean spielt, hat es mehr Auswirkungen, als wenn du ein krasser Metal-Gitarrist bist, der nur High-Gain auf die Fresse spielt.
Auf jeden Fall, ja klar. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Also ich würde sagen, bei einer E-Gitarre ist das Holz vielleicht so 20-30% ein Einflussfaktor auf den Gesamtklang etwa. Und der Rest macht eigentlich dann wirklich dann die Elektronik, die Hardware, die Konstruktion aus. Und letzten Endes natürlich dann auch das Equipment, an dem das Ganze dranhängt.
Wenn wir das jetzt mal ein bisschen greifbarer machen wollen, was ist so das gängigste Holz, was ich quasi so gut wie überall bekomme? Weil wir haben ja auch gerade, oder erlebe ich jetzt so seit der Corona-Pandemie, dass mir das Holz so ein bisschen Mangelware geworden ist. Dass man sehr lange Lieferzeiten bei neu bestellten Gitarren hat, wegen eben Knappheit beim Holz.
Holz und Hardware und Elektronik.
Also es geht tatsächlich mehr um die Hardware. Ich habe jetzt gerade ein Dreivierteljahr aus Backups aus USA gewartet.
Wahnsinn.
Holz ist eigentlich für uns nicht so das Problem, weil das Holz, das wir verwenden, nicht als Konstruktionsholz verwendet wird im Häuserbau und im Möbelbau auch eher selten. Und insofern haben wir, was das Holz angeht, weniger Lieferprobleme. Es geht wirklich mehr um die Hardware, weil da die ganzen Lieferketten mittlerweile so verzerrt sind.
Dass von alles China nicht mehr bis einmal um die ganze Welt,
genau,
wahrscheinlich.
Genau.
Mhm. Was ist so das gängigste Holz, was jetzt irgendwie auch der Laie kennt?
Das sind eigentlich wirklich die Klassiker, Erle, Esche, Mahagoni für den Body, aha, Ahorn für den Hals, Palisander, Ebenholz für Griffbrett. Das sind eigentlich so die Klassiker im E-Gitarrenbau.
Was ist das Exotischste,
Naja, exotisch ist im Prinzip Mahagoni. Wobei das Mahagoni an sich gibt es nicht. Es sind 1400 verschiedene Unterarten von Mahagoni, die es gibt. Und es gibt ein paar davon, die im Gitarrenbau verwendet werden. Wenn man wirklich dieses Vitenia-Mahagoni nimmt, also dieses in Anführungszeichen echte Mahagoni, das kommt aus Südamerika. So die alten Stämme wurden wirklich im Urwald geschlagen. Mittlerweile kommt es auch aus Plantagenwirtschaft.
Ja.
Klar, Palisander kommt auch größtenteils aus Indien, irgendwo aus dem Urwald. Ebenholz kommt aus Afrika, größtenteils Gabun. Mittlerweile gibt es alles in Plantagenwirtschaft, aber so die alten, die jetzt in den 50ern, 60ern verwendet wurden, kommen halt irgendwo mitten aus dem Regenwald. Und das ist so das Exotischste und das deswegen aus so Nachhaltigkeitsaspekten auch so ein bisschen kritisch zu sehen natürlich.
Da kann ich mal ganz kurz Werbung machen. Schulze mal, das sieht man jetzt halt auf dem Podcast nicht. Aber wir drehen auch gleichzeitig noch ein Video, vielleicht können wir das dann irgendwann einbauen. Wir haben ein Projekt gemacht, der Bastian und ich, und das ist die nachhaltige Gitarre. Ziel war es, Hölzer und möglichst auch Hardware und Elektronik aus Deutschland zu beziehen, wegen geringer Lieferwerten, nicht weil Deutschland die Besten sind, sondern Holz halt irgendwie auch aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder sogar ein Abfallbaum, der irgendwo auf dem Pennyparkplatz geschlagen wurde. Ja, und das ist kein Quatsch jetzt gerade, ne? Ja, da sieht man, man kann auch eine sehr geile Gitarre bauen, ohne dass irgendein Holz auf irgendeinem Tanker oder in irgendeinem Flugzeug von Südamerika hergeschifft werden muss.
Genau. Und bei der Hardware hat man halt genau das, was ich eben erwähnt habe. Man hat keine Probleme, was so die Lieferzeiten angeht, weil eben alles aus Deutschland kommt, von deutschen Herstellern.
Ja, ABM, ne? Genau. Schaller. Und die Pickups sind von Kloppmann. Gut, der wird wahrscheinlich auch elektronische Bauteile einkaufen müssen in China oder keine Ahnung, wo es die gibt. Ich weiß es nicht. Also ganz deutsch kann es nicht sein, weil man kriegt gewisse Sachen, also, glaube ich, in Deutschland nicht.
Gerade die Potties zum Beispiel oder den Schalter, die kommen aus USA. Ich habe keinen deutschen Hersteller gefunden. Ich habe lange gesucht, aber es gibt einfach keinen mehr.
No. Ja, aber das ist halt irgendwie 2% oder so, was da ist. Alles andere ist in Deutschland mit geringen, also ich glaube, das Holz, ne, was ist drei Orte weiter?
Genau, aus Mehlingen kommt es vom Pennyparkplatz.
Von der Decke.
Von der Decke, ja, genau. Das Ahorn übrigens, ein Maser-Ahorn. Genau, und das Holz ist ein Rotzeder, also Western Red Cedar ist so der Handelsname, ist eigentlich eine Thuja-Art, auch ein Nadelholz. Das kommt aus Hessen. Der Hals ist ein Nussbaum europäischer Herkunft. Muss ich gestehen, weiß ich nicht ganz genau, wo es geschlagen wurde. Ich nehme an, aus Frankreich. Und das Pflaumenholz fürs Griffbrett kommt aus Neustadt.
Genau, also haben wir es fast geschafft, komplett aus Deutschland die Hölzer zu kriegen. Aber auf jeden Fall, ich meine, Frankreich ist der direkte Nachbar. Das ist auf jeden Fall was anderes als irgendwie Honduras-Mahagoni.
Definitiv,
ja. Und definitiv nicht im Regenwald geschlagen. Und ja, das sind halt, ne, Leute, wenn ihr diese alten Les Paul so geil findet, diese Burst, das ist Holz aus dem Regenwald, Leute.
Zwei Sachen zu. Zum einen, das Video zu der Gitarre, zu der nachhaltigen Gitarre, kommt in die Shownotes.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das müssen wir auch noch machen.
Und gerade zu dem Mahagoni, ich habe jetzt unlängst ein Video gemacht bei mir auf dem YouTube-Channel zu der Les Paul und habe herausgefunden, also für Les Paul ist wohl charakteristisch, dass die alle aus Mahagoni sind. Und es gibt wohl Unterschiede bei Mahagoni, habe ich herausgefunden. Es gibt so das Mahagoni, aus dem heutzutage alle Les Paul sind, und es gibt noch ein leichtes Mahagoni, weil in den Les Pauls, wie sie heute gebaut werden, da sind wohl 9 Löcher im Korpus drin, einfach um Gewicht und um Holz zu sparen. Ja. Und was ist dieses leichte Mahagoni?
Das leichte ist dieses Svitenia macrophylla heißt es, also Svitenia Mahagoni oder Honduras Mahagoni wird es auch genannt. Das ist eben seit, ich glaube 2003 ist es auf der CITES-Liste der geschützten Arten und darf eben nur noch mit entsprechenden Papieren dann auch gehandelt werden. Und deswegen gibt es mittlerweile nicht mehr allzu viele Gitarren damit, beziehungsweise ist es halt einfach schwieriger geworden, das weltweit einfach zu handeln. Und war ja auch groß in den Medien, dass da Gibson deswegen oder unter anderem deswegen auch Schwierigkeiten bekommen hat, weil es teilweise aus dubiosen Herkunft gestammt hat, das Holz, was die verwendet haben. Und da sind einige drüber gestolpert. Deswegen nimmt man mittlerweile eben einen von den anderen Mahagoni-Arten. Also wie gesagt, es gibt 40 oder 50 Gattungen und insgesamt nochmal 1400 Unterarten davon. Und so die gängigsten davon, die man verwendet, sind eben das Sipo, Sapelli, Kaya-Mahagoni. Mhm. Hat botanisch nicht mehr unbedingt was mit dem ursprünglichen Svitenia zu tun, aber es wird als Mahagoni verkauft und hat auch ähnliche Eigenschaften und ähnliches Aussehen. Mhm. Mitunter aber ein bisschen anderes Gewicht, deswegen ist es halt notwendig, das auch zu chambern, um dann eben eine Les Paul mit einem annehmbaren 4,2 Kilo Gewicht zu bekommen. Ja.
Wenn du jetzt sagst, hat seine eigenen Eigenschaften, was ist da so typisch für Mahagoni oder für eine Les Paul-artige Gitarre?
Also rein klanglich betrachtet ist es halt so dieser sehr warme, runde, voluminöse Klang. Das ist eigentlich charakteristisch für Mahagoni, aber wie gesagt, dadurch, dass es eben so viele Arten gibt, kann man eigentlich kaum sagen, so, es gibt den Mahagoni-Klang, das ist eigentlich Quatsch.
Sondern es ist alles so einigermaßen in die Richtung, aber...
Ja, genau.
Okay,
genau.
Und der Rest sind dann Nuancen?
Ja, mehr oder weniger,
okay.
Genau.
Okay. Bernd hatte vorhin gesagt, je nachdem, für was man die Gitarre holt oder anschafft, also ob ich jetzt Jazz-Gitarrist bin oder Metal-Gitarrist, nehme ich eine Gitarre aus einem anderen Holz. Kann man das so ein bisschen...
Nee, ich habe eigentlich gemeint, dass das Holz immer unwichtiger wird.
Ach so.
Also wenn du jetzt ein Metal-Gitarrist bist und hast Aktiv-Pickups drin und du spielst nur einen krass verzerrten Sound, dann ist es gerade egal, was die Gitarre ist. Dann kann die auch aus Plexiglas sein.
Jo.
Also es ist nicht... Du wirst immer noch einen Unterschied spüren, aber hören wirst du ihn nicht. Weil im Prinzip dann die Metallseiten mit den Pickups, da wird eigentlich kaum noch was mitschwingen vom Holz. Ja. Wenn du dann allerdings clean spielst oder mit so einem Edge-of-Breakup-Sound, mit so gesättigten Röhren, da merkst du noch ganz viel vom Klang des Holzes. Mhm. Ja, durch diese Resonanz, die da entsteht, die sich zurückgibt in die Saiten. Weil im Prinzip physikalisch ist es ja eine schwingende Saite, die von einer umwickelten Spule abgenommen wird. Ja, also im Prinzip hat das Holz mit der direkten Tonerzeugung nichts zu tun. Das Holz beeinflusst im Prinzip die Saite, wie sie schwingt.
Und das dann wiederum
den Sound. Rein physikalisch. Und das beeinflusst den Sound. Das ist wirklich... Es ist anders als bei einer Akustikgitarre. Bei einer Akustikgitarre spielt das Holz eine riesige Rolle.
Ja. Definitiv.
Ja. Bei einer E-Gitarre, ja, wie gesagt, wenn du clean, blues, funky spielst, dann diese Ansprache von der Gitarre, merkst du beim Fang, merkst du unglaublich. Da gibt es sogar, also zum Beispiel der Cory Wong und dieser andere, der Nile Rodgers, die haben sich zum Beispiel den Body um, ich glaube, irgendwie 3% kleiner bauen lassen, weil sie gesagt haben, also von ihrer Strat, weil sie gesagt haben, dann klingt das snappier. Und die sind beide unabhängig auf diese Idee gekommen und haben sich irgendwann unterhalten und herausgefunden, dass jeder von beiden unabhängig den Body kleiner wollte, weil sie halt so viel Erfahrung haben und irgendwann gemerkt haben, wenn der Body kleiner ist, habe ich mehr Snap.
Mhm. Ja, ist ja Ansprache einfach schneller.
Genau, und das hat auch schon mit der Bodygröße und dem Holz zu tun. Ne? Aber wie gesagt, wenn du halt jetzt der Gitarrist von... keine Ahnung, Pantera ja, oder so in dieser Stilrichtung bist. Oder Meshuggah. Jo.
Ja, oder generell mit vielen Effekten. Das sieht man ja auch bei Muse, der Gitarrist spielt eine Plexiglas-Gitarre und hat halt ein Mega-Effektbrett, durch das er das Signal jagt. Und dann wird es auch so ein bisschen zweitrangig, wie das halt aus welchem Holz das gefährlich ist. Dann würde ich dir recht geben, ja.
Na, wobei natürlich, wie sich die Gitarre anfühlt, wieder sehr viel mit dem Holz zu tun. Also wenn du spielst, das ist immer die Leute vergessen immer, es ist nicht nur der Klang, der bei dir ankommt. Es ist, wie der Gitarrist sich fühlt, wenn er die Gitarre spielt. Ja, deswegen gibt es ja die Vergleiche 200-Euro-Gitarre gegen 5.000-Euro-Gitarre und die 200-Euro-Gitarre klingt auf einmal auf verzerrtem Sound genauso bei dir auf dem Lautsprecher. Aber wie der Gitarrist sich fühlt, wenn er die Gitarre spielt, ist eine andere Geschichte. Und wie der sich fühlt, hat auch sehr viel damit zu tun, wie der dann spielt. Ja, wenn er sich nämlich fühlt und denkt, geile Gitarre, spielt der besser, als wenn er denkt, was ein Scheißding.
Das macht wahrscheinlich auch der Reiz von Vintage-Gitarren aus, dass halt einfach so dieses Feeling ganz anderes ist. Allein schon, weil du weißt, dass die Gitarre uralt ist, dass sie halt geil gespielt wurde und halt eben so ein bisschen abgerockt ist und das ist ein ganz anderes Feeling von der Gitarre.
It's all in the head,
sag ich
immer. Es ist alles im Kopf.
Vieles, ja.
Zu Akustik-Gitarren würde ich gleich nochmal zurückkommen wollen. Aber jetzt, wo wir, also der Bernd hat gerade seine neue nachhaltige Gitarre auf dem Schoß. Und das ist auch etwas, was ich mich schon immer gefragt habe. Warum macht man Decke und Griffbrett aus einem anderen Holz als den Korpus und den Hals?
Also Griffbrett ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer aus dem harten Holz. Eben allein um der mechanischen Belastung beim Spielen widerstehen zu können. Da ist so das Weichste, was man benutzen würde, ist eigentlich im Prinzip Ahorn, der überlackiert ist. Weil ansonsten über die Fingernägel und das Greifen und alles gräbt man sich halt immer tiefer ins Griffbrett ein. Mhm. Wenn das Holz zu weich ist, klar, dann wäre es halt irgendwann im Eimer. Deswegen guckt man, dass das aus dem harten Holz ist. Hart heißt im Prinzip ab einer Dichte von 0,6, 0,7. Das wäre so im Bereich von kanadischem Ahorn etwa. Mhm. Palisander ist eher bei 0,9, Ebenholz 1 bis 1,2, so in dem Bereich. Mhm. Ist also schon ein sehr hartes Holz. Mhm. Wenn man aus dem Holz, das eben so hart und dicht und schwer ist, aber andere Bestandteile machen würde, zum Beispiel ein Hals, wird halt die Gitarre einfach extrem schwer oder auch kopflastig. Also es gibt natürlich auch Hälse, die aus Palisander zum Beispiel gefertigt sind. Das ist jetzt keine Seltenheit, aber jo, wird man eigentlich eher nicht mehr so machen. Das ist einfach nicht mehr so gängig. Warum man jetzt die Decke aus einem anderen Holz macht, Ist zum einen halt, weil es hochdekorativ ist. Deswegen hat man ja immer diese schön gemaserten, quilted, flamed, burl, maple. Ist halt immer ein sehr schönes, dekoratives Holz einfach. Das zum einen, aber zum anderen kann man halt auch Klangeigenschaften von Korpus so ein kleines bisschen in eine Richtung optimieren. Weil wenn du auf ein relativ weiches Korpusholz, sagen wir mal Linde, Mahagoni ist auch relativ weich, zumindest der Svitenia Mahagoni, wenn man das kombiniert mit einem härteren Holz wie Ahorn zum Beispiel, kannst du die Eigenschaften miteinander kombinieren und optimieren. Du hast also so das warme Bassfundament meinetwegen von der Linde oder von Mahagoni. Mhm. Und indem du was Härteres aufleimst, kannst du so eine ganze Spur von Obertönen und ein bisschen mehr Definition noch mit draufpacken. Das heißt, du hast eigentlich so Vorteile von zwei Hölzern miteinander kombiniert. Mhm. Und das ist eigentlich so der andere Hintergedanke, was man auch dabei hat. Aber ganz, ganz vielen ist es halt einfach wirklich nur ein optischer Grund. Also bei den günstigeren Gitarren wird einfach nur ein Ahornfurnier drüber geklebt. Es wird irgendwie schön gebeizt oder lackiert und dann ist es einfach nur dekorativ.
Könnte ich theoretisch auch hingehen und sagen, ich mache eine Gitarre nur aus einer Holzart?
Gibt's auch, ja. Also es gibt auch Gitarren, die sind komplett aus einem Stück gefertigt.
Also inklusive Griffbrett, Decke und allem?
Zumindest Hals und Body. Und Griffbrett wird meistens dann noch was anderes verwendet.
Okay. Ja, aber das wird halt sehr hart. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Palisander wäre jetzt zum Beispiel ein Holz, da könntest du theoretisch, wenn es groß genug ist, du bist als Leim wahrscheinlich, könntest du theoretisch eine ganze Gitarre draus machen, aber das wird halt 6 Kilo wiegen.
Ja, wenn es langt, ja, auf jeden Fall.
Also ich habe mal eine Gitarre in der Hand gehabt, die war aus reinem Innenholz.
Okay.
Bei unserem gemeinsamen Freund. Der Gitarrenbauer hat dem Kunden gesagt, mach's nicht, es wird nichts. Wird erstens viel zu schwer und zweitens wird es nicht klingen. Es ist viel zu hart für eine ganze Gitarre. Mhm. Der Kunde hat gesagt, ich will es aber. Und dann hat er die Gitarre gebaut und er konnte es selber nicht glauben. Die war richtig geil. Ich habe sie gespielt. Sie war schwer. Also sie war nicht ganz irgendwie so ganz so schwer, wie ich gedacht hätte. Also, aber schon so 6 Kilo.
Boah. Also war auch der Body komplett aus Ebenholz?
Alles aus Ebenholz. Okay. Wirklich alles aus Ebenholz. Der wollte es nicht bauen. Also es war wahrscheinlich gechambert. Keine Ahnung. Decke auch. Alles.
Okay.
Und die klang geil. Speziell, aber total geil.
Ich kenne es eigentlich bloß von Akustikgitarren. Die klingen auch immer ziemlich geil mit Ebenholz, Boden und Sagen. Ja.
Jetzt, bevor ich dann zu den Akustikgitarren komme, noch eine Frage. Bernd hat gesagt, man kann theoretisch auch eine Gitarre aus Plexiglas machen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat sich einer eine Strat-Style-Gitarre aus Zement gemacht. Mhm. Und okay, das war jetzt kein besonders hochwertiges Video, aber auch das hat irgendwie geklungen. Das heißt, ich kann doch dann im Grunde, gerade bei einer E-Gitarre und gerade wenn ich dann so in Richtung Metal und super verzerrtem Sound gehe, kann ich doch im Grunde hingehen und aus allem...
Es gibt da Videos auf YouTube, wo einer mit Epoxidharz und Legosteinen Gitarre fräst.
War ja so ein großer Trend oder aus den Buntstiften und so oder, keine Ahnung, abgedrehte Sachen halt irgendwie in Epoxidharz eingegossen hat. Also ja, im Prinzip, klar ist das möglich. Wie Bernd schon gesagt hat, es kommt halt irgendwie viel drauf an, was die Saite und die Pickups eben draus machen. Mhm. Im Prinzip brauchst du nicht mehr als eine schwingende Saite und ein Pickup drunter. Gibt's, weiß nicht, ob ihr It Might Get Loud gesehen habt von dass der Jack White, der wer ist noch, The Edge von U2
und Jimmy Page?
Genau, das Jimmy Page hat dabei. Und es fängt an damit, dass Jack White irgendwo auf seiner Ranch steht und zwei Nägel in ein Brett schlägt, Gitarrenseite dran knotet, eine Coke-Flasche irgendwie drunter schiebt und noch ein Pickup dazu nagelt und mit so einem Bottleneck anfängt drauf zu sliden. Und meint also, who says you need to buy a guitar? Aha. Und es klingt auch. Also letzten Endes gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Tonerzeugung bei dem Ding. Aber es kommt halt eben wirklich dann drauf an, wie Bernd auch schon gesagt hat, was du damit spielen willst, wie du es einsetzen willst und wie nuanciert das Ganze sein soll. Also klar kannst du eine Gitarre aus Stein bauen, habe ich auch schon eine in der Hand gehabt. Die klang dann mit aktiven Pickups auch ganz cool. Aha. Klar, geht das alles, aber letzten Endes hat es so mit dem Gitarrenbau oder in meinem Verständnis halt nicht mehr so viel zu tun, weil ich will halt im Prinzip die optimale Gitarre für irgendjemand bauen und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, auf die ich Einfluss nehmen will und da gehört eben auch das Holz dazu. Mhm. Wenn ich das aus irgendeinem toten Material mache, dann habe ich da im Prinzip diese Einflussmöglichkeit verloren, um die Gitarre eben so besonders zu machen oder auf den jeweiligen Kunden perfekt zuschneiden zu können. Deswegen nehme ich es eigentlich nicht gern.
Ja. Totes Material ist ein guter Stichpunkt, finde ich. Jetzt ist es so, dass man, oder habe ich jedenfalls gehört, dass man Gitarren einspielen muss und dass die besser klingen, je mehr man sie gespielt hat und dass man eine Gitarre nicht zu lange unbespielt lassen sollte, weil dann das Holz arbeitet.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, Bernd hat gerade Luft geholt. Ja, also bei Akustikgitarren ist das Phänomen tatsächlich wesentlich stärker als bei E-Gitarren. Womit es jetzt genau im Einzelnen physikalisch zusammenhängt, ist, glaube ich, zu komplex, um das jetzt hier zu erklären. Und kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Da müssen wir jetzt irgendwie einen Physiker fragen, was da genau passiert. Aber tatsächlich Profi-Gitarristen, also gerade so im klassischen Bereich, werden dir bestätigen können, dass eine Gitarre, die lange nicht gespielt worden ist, einfach so ein bisschen lebloser klingt. Die verliert so ein bisschen die Ansprache, die verliert einfach so ein bisschen diesen Schimmer und die Obertöne und einfach an Tondefinition. Hat vielleicht einfach wirklich was damit zu tun, dass das Holz immer ein bisschen in Bewegung bleiben muss, um so diese Schwingungen und die Seitenresonanz einfach gut erzeugen zu können. Dass das ganze System einfach immer schön in Bewegung gehalten wird und optimal auf die Schwingungen, die es transportieren soll, einfach eingeschwungen werden soll. Es gibt ja auch mittlerweile Geräte, die sowas machen. Ich habe mir tatsächlich auch mal so eins geholt, das nennt sich ToneRide. Danke für den Tipp, Peter. Und habe das mal ausprobiert. Auch Bernds Gitarre habe ich damit eingeschwungen, 2-3 Tage lang. Ob es jetzt einen riesen Unterschied macht, sei dahingestellt. Die Gitarre ist auf jeden Fall ziemlich resonant.
Schummelt hat er.
Klar. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt bei E-Gitarren so wirklich ins Gewicht fällt, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei einer guten E-Gitarre, klar wird die sich noch ein bisschen entwickeln im Laufe der Zeit. Allein schon durch die Alterungsprozesse im Holz. Aber ob es jetzt unbedingt mit dem Spielen, regelmäßigen Spielen zusammenhängt, sei mal dahingestellt.
So, jetzt sage ich mal kurz was für die Gitarrenwirtschaft absolut katastrophal ist. Wenn du dir so richtig, richtig gute Gitarristen anguckst, die so ihren Stil gefunden haben, also nicht so Session-Gitarristen, die alles Mögliche machen, sondern wie Steve Vai oder nochmal ältere Beispiele, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix und so weiter. Wobei ich weiß nicht, ob der unbedingt da jetzt reinpasst. Die spielen alle eigentlich eine Gitarre und die spielen die Gitarre immer. Selbst Steve Vai, der 300 Gitarren in seinem Studio hängen hat, hat so seine Evo und seine Flo, ne, da steht unten der Name drauf. Mit so, und da sind die Pickups auch mit so Klebebänder, damit es optimal ist. Und der spielt die Gitarren mit Abstand am meisten. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat. Und natürlich, dass wenn du immer nur eine spielst, du dich immer nur auf eine einstellen musst. Genau die Seitenlage, genau die Ergonomie, wie schwingt die, wie genau fest muss ich anschlagen, um das zu erzeugen und so weiter. Das heißt, wenn du richtig geil spielen willst, ist es eigentlich gut, dich auf ein, zwei Gitarren einzuschießen, die du dauernd spielst und halt nicht 20 zu haben, so wie ich. Aber ja, ich meine, ne? Haben ist immer besser als brauchen.
Und die richtige Anzahl ist immer N+1.
Von der Formel lebe ich.
Genau, so sieht's aus. Weil gebraucht hätte ich jetzt nicht noch eine Gitarre. Aber ich habe gedacht, nachhaltige Gitarre, geile Idee. Wie sieht's denn aus? Und das kann man auch hervorragend der Frau verkaufen, ne? Vor allem, wenn sie so nachhaltig denkt. Gut. Nee, aber ernsthaft wieder.
Ne? Bin ich am Überlegen, ob ich zuerst zu den Akustikgitarren komme oder erst noch...
Die halbe Stunde haben wir auch bald.
Ja, stimmt. Wir müssen ja auch immer mit der Zeit... Wir haben ohnehin das Thema, dass wir mal viel länger werden, als wir ursprünglich immer planen.
Aber jetzt müssen wir mal gucken. Akustikgitarren und Schluss oder so? Oder noch eine wichtige
Frage? Ich mache jetzt mal eine vielleicht provokante Frage. Harley Benton, die Low-Low-Budget-Marke von Thomann, die günstigste Gitarre, E-Gitarre von denen, kostet 69 Euro. Hat einen Linde-Korpus. Finger weg von Linde?
Nee, Finger weg von der Gitarre. Nee, im Ernst, also ich hatte, glaube ich, so eine Gitarre schon mal da gehabt. Für 69 Euro kannst du einfach keine vernünftigen Gitarre bauen. Das macht keinen Spaß. Insofern würde ich eher sagen, ist aber nochmal ein anderes Thema. Gib lieber ein bisschen mehr Geld aus und habt ihr was Besseres auch für den Einstieg. Linde generell, ja, ist kein optimales Tonholz, das stimmt schon. Es ist sehr weich, ist ziemlich leicht und heißt auf Englisch Basswood, da ist Name Programm.
Okay.
Also es klingt halt extrem bassbetont, da fehlen halt so komplett die Mitten und die Höhen, fehlt einfach Definition, so der Sound finde ich so ein bisschen schwammig irgendwie, so ein bisschen, ja, klingt so leblos und dumpf.
Wahrscheinlich mega günstig.
Ist mega günstig, ja, weil es halt schnell wächst, für kaum irgendwas gebraucht werden kann, außer für Sperrholz vielleicht. Insofern, klar, macht es Sinn, das für eine günstige Gitarre zu verwenden. Ich hatte aber auch schon echt gute Gitarren aus Linde in der Hand. Also wenn man das zum Beispiel mit einer schönen Ahorndecke, sagen so 10, 15 mm kombiniert, dann gibt es extrem geile Metal-Gitarren. Die Bässe sind schön massiv da, die Obertöne kommen vom Ahorn, die Mitten sind so ein bisschen gescoopt, aber es ist halt echt ein geiles Metalbrett. Dafür funktioniert es wieder ziemlich gut.
Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man die nächste Frage klar beantworten werden kann, aber wenn ich jetzt eine Gitarre für 1.000 Euro habe, wie hoch ist davon der Anteil des Holzes von diesen 1.000 Euro im Schnitt? Je nachdem natürlich, welches Holz man hat, zahlt man mehr oder weniger, aber...
Lässt sich pauschal wirklich kaum beantworten. Also mitunter so eine richtig schöne Quilted Maple 5A Pornograde Decke kostet mich im Einkauf schon irgendwie etliche 100 Euro.
Okay.
Und dann noch halt irgendwie ein schönes, sagen wir mal, so ein Makassa Ebenholz oder Pale Moon Ebony kostet dann nochmal 80, 90, 100 Euro je nach Qualität. Wenn du noch einen Flamed Maple Neck haben willst, dann kostet dich dann nochmal 200 in einer schönen Qualität. Das Bodyholz an sich ist dann, kommt drauf an, wenn es jetzt so ein Svitenia sind, so mit die teuersten Hölzer, auch nochmal ein Huni. Also kann schon schnell sein, dass man mal so bei 600, 700, 800 Euro allein fürs Holz ist. Also jetzt bei High-End-Gitarren. Bei einer 1.000-Euro-Gitarre würde ich dann eher sagen, lass es mal 200 Euro sein. Es kommt halt auf die Hölzer an, lässt sich so pauschal kaum
aber
sagen.
So mal über
aber wenn du jetzt Erle, Schlichten, Ahorn, Palisander, kommst du mit 100 bis 200 Euro hin.
Okay.
Ja, da muss ich auch noch mal ganz kurz, ein ganz kleiner Einwurf. Du hast ja auch teilweise krasse Streuung bei den Hölzern. Und wenn du jetzt so Massenfabriken hast, wie jetzt nur als Beispiel Squire bei Fender, Billigmarke von Fender, da hat ein Kumpel von mir, der hat in L.A., das war allerdings 1990 oder so, hat er die beste Strat gesucht. In allen Läden von L.A., er war in allen Läden. Mhm. Also was heißt in den drei größten oder so, ja? Und dann noch ein paar kleinen. Hat jede Strat in der Hand gehabt. Hat sich Wochenzeit gelassen dafür. Und es wurde eine Squire. Hat dann natürlich komplett neue Mechanik, neue Pickups, neue Hardware draufgebaut. Und ich habe die Gitarre gespielt, die ist absolut gigantisch. Dadurch, dass du halt keine Qualitätskontrolle beim Holz machst, passiert es halt auch mal, dass da so ein Stück mitkommt, was richtig geil ist. Deswegen kannst du auch bei einer Harley-Benton-Gitarre auch mal Glück haben. Und ich sage immer, Harley-Benton-Gitarren, außer jetzt den ganz günstigen, da würde ich wirklich sagen, Finger weg, würde ich sagen, das ist für Bastler. Ja? Also wenn jemand wirklich selber sich dafür interessiert und auch mal noch mal einen Bund mit dem Gummihammer reinkloppen kann, der rausgesprungen ist, was da öfter mal passiert, ja, dann kann man da durchaus für wenig Geld was Ordentliches kriegen, wenn man Glück hat. Und gut, oder Glück hat oder Ahnung, man schickt dann halt zwei zurück und die dritte ist dann okay. Ja, mit ein bisschen Eigenarbeit. Nur, sie wird halt für Anfänger vermarktet. Und da muss ich jetzt noch mal ganz deutlich eine absolute Warnung aussprechen. Die ist nichts für Anfänger, es sei denn, du hast einen Kumpel, der sich richtig gut auskennt, sie dir einstellt und guckt, ist es okay oder schickst du zurück. Als Anfänger auf keinen Fall, weil die Endkontrolle wird dem Kunden überlassen.
Sorry.
Cut mal, das klingelt das Telefon.
Nochmal einen kleinen Cut. Also, für Anfänger, wenn du keinen Kumpel hast, der sich auskennt, Finger weg von den ganz billigen Gitarren. Ich würde sagen, ab 200, 300 Euro von einer bekannten Marke wie Yamaha oder Ibanez. Ja. Also eine bauen lassen für einen Anfänger ist absoluter Schwachsinn.
Nee, macht keinen Sinn. Ja. Ne?
So, und da bist du eigentlich ganz gut bedient. Und das habe ich auch immer meinen Schülern empfohlen. Und es gab auch eigentlich nie Probleme. Und wenn es mal ein Problem gab, dann habe ich das halt auch gemerkt und zurückgeschickt. Aber es gab eigentlich nie wirklich ein Problem. Also das Problem war eigentlich eher, dass die nicht geübt haben. Gut, weiter.
Ehrlich. Ich will jetzt tatsächlich zu den Akustikgitarren kommen. Mhm. Ich habe ja, bevor ich mit E-Gitarre angefangen habe, ein Jahr Klassik gespielt und habe im Grunde da nur zwei verschiedene Hölzer gespielt. Fichte und Zeder. Und
Zeder, genau.
Ja? Das sind so die gängigsten, glaube ich, in der Klassik.
Ja.
Ne? Und das, was ich aber schon direkt als Anfänger gemerkt habe, und es ist ganz schwierig zu beschreiben, und ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich hinkt oder nicht, ich finde, eine Fichte hat sich sehr sauber irgendwie, sehr neutral gespielt. Mhm. Da habe ich eine Zeder in die Hand genommen und ich habe kein anderes Wort gefunden, um es besser zu beschreiben. Die hat sich schokoladiger gespielt.
Okay. Also findest du rein vom Spielgefühl oder vom Sound
jetzt? Von beidem tatsächlich, okay. Ja. Okay. Und meine Fragen sind jetzt, gibt es noch, also klar, du hast vorhin gesagt, man könnte theoretisch auch eine komplett aus Ebenholz machen, eine Klassikgitarre?
Nee, also das war wirklich bloß für Boden und Sagen.
Ah, okay. Gemacht, ja, genau. Aber gibt es noch andere Hölzer, in denen man Klassikgitarren bauen kann? Oder sagt man, es gibt wirklich nur die zwei und die haben sich bewährt? Oder?
Also für Klassikgitarren haben sich für Deckenhölzer tatsächlich die zwei rauskristallisiert. Mhm. Also es gibt verschiedene Arten von Fichten, die man nehmen kann. Die ganzen amerikanischen Arten, keine Ahnung, Engelmann, Adirondack, was es alles noch gibt. Und in Deutschland eigentlich eher so diese Alpenfichte, wo sich dann bewährt hat. Und die klingen nochmal ein kleines bisschen anders, aber eigentlich werden die auch für klassische Gitarren nicht genommen. Diese amerikanischen Arten werden halt wirklich die Alpenfichte genommen,
ja,
oder die Zeder. Und da ist tatsächlich so, dass die Fichte einfach so ein bisschen brillanter klingt und ist von der Ansprache auch ein bisschen direkter. ist so, ja, von Definition vielleicht auch ein kleines bisschen konkreter. Bei Zeder, die ist so ein bisschen wärmer, runder, ein bisschen bassbetonter. Mhm. Ja, wenn man den Klang schokoladig nennen will, ja klar, passt vielleicht auch.
Der hinkt ungefähr, glaube ich, ja. Aber ja, hat sich irgendwie so angefühlt, ne? Schokoladiger, irgendwie so ein bisschen.
Ich kann mir nicht, da was drunter vorstellen.
Ich kann es nicht anders beschreiben. Es klang schokoladiger. Ne? Ich habe zu meinem Lehrer dann gesagt, oh, weil das war seine.
Also dunkle, Lieder, ne? Dunkle Schokolade, nicht helle Schokolade, nicht weiße Schokolade.
nee, wirklich schon so.
So dunkle, so Herrenschokolade.
Genau, so mit, mit hohem Kakaoanteil hätte ich
jetzt genau, gesagt. Genau, ja, ich kann mir das,
aber,
ich kann mir
das komplett vorstellen. Also mindestens 60%, ja.
Genau, ja, aber wirklich, die hat so irgendwie, die hatte so was Rauchiges, was Schokoladiges, irgendwie so ein bisschen im, sowohl vom Spielgefühl, was irgendwie völlig unerklärbar klingt, aber auch vom Sound und so. Und es ist ja so, dass dann bei der Akustik vor allem ja die Decke einen Großteil des Sounds ausmacht, oder?
Ja, schon sehr, sehr viel. Also wie das konstruiert ist, die Decke, wie die Beleistung gemacht ist, wie die abgestimmt ist, macht bei einer Akustikgitarre ganz, ganz viel oder vielleicht sogar einen Hauptteil aus. Es gibt so ein ganz berühmtes Experiment von Antonio Del Torres. Das ist so, gilt als Stradivari unter den Gitarrenbauern, sagen wir mal. Der hat eine Gitarre gebaut mit einem Pappmaché-Korpus und einer wunderbar ausgearbeiteten Decke, um genau das zu beweisen, dass eigentlich so Boden und Zagen keinen großen Einfluss darauf hat oder gar keinen in seiner Meinung nach. Mhm. Die Gitarre ist leider nicht erhalten, aber es wird gesagt, dass sie trotzdem wunderbaren Klang hat. Insofern, nee, also ganz unerheblich ist das Material von Boden und Zagen aus meiner Erfahrung nicht, aber tatsächlich macht den Löwenanteil einfach die Decke aus. Mhm. Ja.
Und ist dann der Rest, wenn ich Hals und die Seiten des Korpus quasi nehme, ist das dann eher zu vernachlässigen oder gibt es da auch irgendwie eine Faustregel, das sagt, muss irgendwie die und die Dicke haben, muss das und das Holz haben sein, die und die Eigenschaft haben?
Nein, also es gibt so eine Philosophie, dass man eigentlich sagt, bei Akustikgitarren guckt man, dass der Hals möglichst so steif ist, dass der kaum irgendwas von der Schwingungsenergie von der Seite schluckt, dass eben das Maximum von Energie auf der Decke erhalten bleibt oder dass sie auf die Decke übertragen wird. Und deswegen wird eigentlich der Hals so ein kleines bisschen vernachlässigt. Der hat wirklich mehr die Eigenschaft, dann, dass er halt möglichst verwindungssteif ist, dass er sich nicht verzieht, dass er gerade bei Klassikgitarren, die ja keinen Halsstab haben, dass er halt einfach immer in seiner Ausgangslage bleibt.
Gibt's aber auch. Meine
hat einen Halsstab. Gibt's auch, ja. Aber eigentlich traditionell haben die keinen, weil der Seitenzug nicht so hoch ist. Mhm. Da geht's wirklich mehr darum, dass halt der keine Schwingungsenergie schluckt, der Hals, und das halt alles, was irgendwie geht, weil darum geht es ja so, um die Lautstärke und Resonanz zu erzeugen, dass halt die Decke möglichst viel Energie von der Seite abbekommt. Mhm. Und deswegen ist eigentlich so der Gedanke, dass der Hals ein kleines bisschen unerheblich ist, was das angeht, und dass eben das meiste so von Steg und Kopplung an die Decke mit Deckenbeleistung eben, dass da das meiste passiert.
Haben wir bei Akustikgitarren da rein vom Schema jetzt her, wie du es gerade erklärt hast, nochmal eine Unterscheidung zwischen Western und klassischen Gitarren?
Ja, auf jeden Fall. Western-Gitarren haben ganz traditionell dieses X-Bracing, das heißt so, weil die Leisten eben kurz unterhalb des Schallochs sich zwei Leisten kreuzen, eben so ein X bilden. Und da gibt es noch zur Querverstrebung, sind dann noch zur Verstärkung so Leisten eingeleimt, die Fingerleisten oder Bassbars heißen sie auf Englisch. Bei einer klassischen Gitarre haben sie diese Fächerbeleistungen. Also die sind dann kurz unterhalb des Schallochs ist dann eine Querleiste meistens und danach fächern sich die Seiten oder die Leisten auf. Hat einfach den Grund, dass die Seitenspannung bei einer klassischen wesentlich geringer ist und dass kleinere Fächerleisten eben dieser Zugkraft dann eben gut widerstehen können. Bei einer Stahlseitengitarre würde es so nicht funktionieren, weil sich dann die Decke einfach verwerfen wird. Deswegen braucht die hier ein bisschen stabilere Beleistung. Mhm.
Deswegen also ganz nie Stahlseiten auf eine klasse Gitarre ziehen. Nie. Sorry. Das habe ich schon so oft gesehen, weil dann irgendwann biegt sich der Hals und die Gitarre kann zerstört werden. Lasst es einfach. Umgekehrt ist kein Problem, aber bitte nicht Stahlseiten auf eine Nylonseitengitarre ziehen.
Das ist doch aber nicht auch schon von der Beseitung her. Ne? Also man.
Ich habe es schon gesehen, es geht. Mhm. Krass. Wenn man es unbedingt will, kriegt man es hin. Man sollte es aber einfach nicht tun. Also einfach so lassen, wie sie war.
Auf jeden Fall.
Gut, ja, also. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Das ist mal wieder eine Anfängerfrage. Wenn ich jetzt frisch anfange, Gitarre zu spielen, gibt es da irgendwie ein Holz, wo du sagst, das ist das Allroundigste oder das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, wo du sagen könntest, das würde ich einem Anfänger getrost empfehlen, da hat er ein gutes Stück Holz in der Hand?
Tatsächlich Erlefin Body. Das funktioniert als Allround-Holz super.
Bei der E-Gitarre?
Bei der E-Gitarre, genau, ja. Da kann man wirklich alles draus machen. Also von Country-Gitarre bis Ultra-Metal-Brett habe ich schon alles draus gebaut und das funktioniert einfach wirklich sehr gut. Weil das eben sehr linear ist, sage ich mal, von der Wiedergabe. Also es tut keine Frequenzen überbetonen, es lässt nichts weg. Es ist einfach so eine gute Basis für alle möglichen Gitarren. Und wenn man dann noch einen Ahornhals dran hat, entweder ein Palisander-Griffbrett oder vielleicht ein Ahorn-Griffbrett oder irgendein anderes Hartholz, dann hast du eigentlich so rein, was das Holz angeht, schon eine ziemlich gute Basis.
Super. Und bei der Akustikgitarre ist es im Grunde jedenfalls bei der Klassik, ob man auf schokoladig steht oder nicht. Welches Holz man hin?
So ungefähr. Ja, ob ich ja jetzt einem Anfänger irgendwie eine Empfehlung aussprechen kann. Vielleicht eher die Fichte. Ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher zu handeln am Anfang. Weil es einem ein bisschen mehr entgegenkommt. Ich glaube, bei einer Zeder muss man ein bisschen mehr mit dem Anschlag und mit der Dynamik arbeiten, dass man da das Maximum rausholen kann. Ich glaube, da ist Fichte ein bisschen einfacher für den Anfang.
Und bei der Western?
Bei der Western ist eigentlich schwierig zu sagen. Nee, gibt es kein Holz, wo ich jetzt so direkt sagen würde, jo, nimm das als Anfänger. Da ist wirklich mehr die Frage, wie liegt dir die Gitarre, wie gefällt dir der Klang? Passt das alles so für dich von der Ergonomie und von der Bespielbarkeit?
Und also nicht zu groß.
Ja, genau.
Es gibt ja verschiedene Korpusgrößen, aber das ist jetzt was für eine andere Folge.
Die Folge machen wir, wenn wir das nächste
Mal. Und da kennen wir mich auch nicht aus, deswegen brauchen wir.
Gut, ich bin durch mit meinen Fragen. Bernd, hast du noch irgendwelche Fragen?
Nee, also ich glaube, zu Hölzern haben wir jetzt wirklich alles gesagt, was man so normalerweise wissen muss und dass man auch so ein bisschen vorsichtig ist bei diesen ganzen Behauptungen, dass das Holz so viel ausmacht, ne? Wenn der Bastian dir selber Gitarren baut und dir Hölzer verkaufen will, schon sagt, es sind nur 20-30% höchstens, dann sollte man halt überlegen, ne? Dass man auch andere Sachen einfach wichtig nimmt. Ne? Und guckt bei den alten Gitarren, ihr wisst, wo die herkommen. Ich meine, die sind jetzt schon gebaut, da ist es nicht so schlimm. Aber man kann auch mal, ne? Nochmal auf die nachhaltige Gitarre zurückzukommen, man kann auch aus lokalen Hölzern sehr geile Gitarren bauen, solltet ihr euch mal eine bauen lassen. Und da muss man nicht unbedingt auf Honduras Mahagoni oder Macassa Ebenholz zurückgreifen. Das ist einfach so ein bisschen als Schlusswort. Ne? Aber hier in der Folge ist jetzt, glaube ich, alles drin, was man so über Holz wissen muss als normalsterblicher Gitarrist.
Bastian, findet man dich auf Social Media?
Ja, auf jeden Fall. Auf Facebook findet man mich, auf Instagram findet man mich. Auf YouTube bin ich eher dank Bernds Videos vertreten. Und,
immer klar, unter Zielgitars wahrscheinlich.
Immer unter Zielgitars,
ja. Jawohl, genau. Super, gut. Ansonsten
super.
Sind wir mit der Folge durch.
Genau,
Bastian, danke fürs Zuhören.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.